Dritter Teil mit Oliver Schöndörfer. Schöndorfer, Entschuldigung, ich fange nochmal neu an. Das schneide ich nämlich jetzt. Da war's. Wir haben es angekündigt. Wir haben es angekündigt, dass es schwierig wird. Okay. Da ist er, der dritte Teil mit Oliver Schöndorfer. Wir lachen hier schon alle. Warum? Weil wir uns natürlich, was heißt wir? Ja, ich nehme es auf meine Kappe. Ich mich natürlich eben verplappert habe und dank den letzten Folgen auch mit Mr. Hochdörfer jetzt natürlich eine miese Kombi habe mit Schöndorfer. Also, es ist spannend, es sei mir verziehen, aber ich denke, wir bekommen das hin. Ja, Oliver, schön, dass du wieder da bist heute auch. Und wir gehen direkt über von der Speedsnack-Folge in den dritten Teil. Und da haben wir ja auch ein Thema angesprochen, Speakertum. Das ist so ein Ding, was mich persönlich sehr, sehr interessiert und was wir auch schon die anderen irgendwie so ein bisschen gefragt haben auch. Und du hast ja auch schon angerissen, irgendwie wie das mit Google dann auch war, ein bisschen da in Kontakt kommen und dann bist du da auf einmal Expert und bla 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 bla. Und dann stehen da auf einmal, ja, auf deiner Webseite so, ja, upcoming Events, die Smashing Conf, wo wir auch schon zugegen waren in Freiburg, Beyond Tellerrand in Düsseldorf. Das ist ja jetzt nichts, wo 10 Leute kommen. Ja, wir haben dann auch nochmal schöne Bilder gesehen gehabt auf der Webseite. Ich weiß gar nicht, ob es bei dir war oder bei Marc Thiele aus Antwerpen. Und Also, ich habe es im Vorgespräch mit Dominik schon irgendwie angesprochen. Wir müssen dich unbedingt fragen, wie ist es, wenn du in so einem Ding stehst? Also bitte alle mal irgendwie schauen. Marc Thiele von Beyond Tellerrand hat da die Bilder gemacht. Ich meine, das war die Smashing Conf in Antwerpen oder irgendein Workshop, glaube ich. Diese Location, die ist ja unfassbar. Also da die Bilder gerne anschauen. Wie hast du dich da gefühlt? Also das muss ja wirklich grandios sein.
Ja, das war so ein bisschen ein klassisches Theater. Burle heißt das. Das ist in der Mitte von Antwerpen. Und das war eine super schöne Location. Wirklich cool, 600 Leute. Und weil es ja so ein Theater ist und so ein klassisches Theater, vergleichbar mit dem Burgtheater in Wien ein bisschen. Und du hast das mit diesem Stuck und dieser schönen Dekorierung natürlich drinnen, innenraummäßig. Alles ein bisschen edler. Und es ist auch recht kompakt und gedrungen. Man stellt sich das ja dann auf den Bildern, schaut das immer weiter aus, als es ist, aber es ist in echt ja, sind Theater ja immer recht kompakt, wenn man drinnen steht, damit das ja akustisch auch funktionieren könnte, theoretisch ohne Verstärkung. Und das war wirklich toll, die Erfahrung, weil es einfach eine schöne Atmosphäre und es war wirklich eine Bühne und ja, wie du das schon beschrieben hast im letzten Mal, ich bin ja wirklich so eine Rampensau, ich genieße das auch einfach da zu unterhalten und das war ein super schönes Event.
Ja, also was geht da so einem durch den Kopf, wenn man da so steht? Also ich hab nur das Bild gerade im Kopf, wo du glaube ich auf der Bühne stehst und zur Leinwand glaube ich zeigst und dann kommen die Spots quasi von der anderen Seite aus dem Gegenlicht quasi und da denke ich mir so, ach, das muss doch unfassbar schön sein, auch zu denken, ey, keine Ahnung, ich mache hier ein bisschen was jetzt gar nicht abwertend, ne, mit Typografie und stehe jetzt in so einem Ding hier drinne und das muss doch Erfüllung pur sein, oder? Also das ist ja genau für sowas macht man es ja dann am Ende eigentlich.
Ja, das sind schon schöne Momente einfach. Und ich muss sagen, ich habe dieses Bedürfnis oder ich unterhalte total gern. Also ich bin jetzt nicht jemand, der, wir sind jetzt so eine Gruppe von 4-3 Leuten oder was auch immer und da muss ich immer die Klappe offen haben und alle irgendwie unterhalten oder so, das bin ich gar nicht. Da bin ich sehr interessiert und höre total gern zu. Aber wenn der Rahmen passt, wenn so eine Bühne oder wenn das Setting passt, ein Vortrag ist oder irgendwas, dann mache ich das so gerne. Und das habe ich auch gern gemacht. Als Kind war ich so eine Theatergruppe und dann war ich ich habe gezaubert auf Spielplätzen mit 10 und in der Fußgängerzone und dann als Jugendlicher habe ich das dann irgendwann wieder aufgehört. Und später dann habe ich das ausleben können auf der Uni bei den Designpräsentationen von meinen Mitstudierenden. Und das fand ich so lustig. Immer da habe ich mir irgendwie was ausgedacht, wie man das irgendwie geil präsentieren kann und irgendwie Spaß haben. Weil das war ja einfach nur das war ja wieder was Eigenes. Weil die Qualität der Arbeit kannst du ja eh nicht zeigen in so einer Präsentation im Detail. Das musst du ja dann genau anschauen. Und wie ich dann fertig war mit der Uni, habe ich gemerkt, ich gehe raus und dann habe ich auf einmal so das Gefühl gehabt, bei einem, also das passt ja nicht bei einer Kundenbesprechung. Da hast du ja vielleicht eine Person oder fünf oder zehn, wenn es wirklich viele sind, wenn es eine größere Gruppe ist oder ein größeres Team. Aber da bist du ja nicht der Entertainer, ja? Das ist ja eine Konversation. Du möchtest ja mit denen was erarbeiten. Das war ein total unpassender Rahmen. Und jedes Mal, wenn ich dann so auf Konferenzen war, also ich habe diesen Teil dann einfach nicht ausgelebt, habe es einfach weggelassen wieder und habe es auch nicht so gemerkt. Und jedes Mal, wenn ich auf Konferenzen war, auf der Beyond Tellerrand, weil ich bin schon sehr oft gewesen und sehr lange, das ist so meine Lieblingskonferenz wirklich. Und jedes Mal bin ich dort und stehe da auf der, sehe die Leute auf der Bühne und alles und dann das denke ich mir, fuck, ich würde so gerne einen Vortrag halten. Ich würde so gerne dort einfach auch stehen und reden. Ich weiß halt nicht worüber, aber ich würde es halt gern machen. Und da habe ich mir, das war dann 2016 in Berlin, war das wieder so und haben wir das gesehen und haben Vortrag gehört und war wieder nachher total so ja, hibbelig und ah, fuck. Ich will da auch irgendwie was erzählen und reden, aber ich bin halt nicht der Stefan Sagmeister oder die, irgendwelche anderen Design. Also ich habe jetzt nicht von Nike oder Adidas irgendein geiles Design gemacht, das halt voll Org ist und so. Und ja, scheiße, jetzt kann ich halt auch nicht reden. Und ich habe halt gedacht, du musst halt entweder voll der Pro sein und irgendwann urargen Kunden haben oder du musst die ärgste, also ich habe irgendwie, oder du musst gefragt werden von jemandem. Jemand musste dir Erlaubnis geben, dass du da jetzt vordringen kannst. Und in dem Moment, in der Beyond Tellerrand, habe ich mir gedacht, ich halte keinen Vortrag, weil ich keinen Vortrag halte. Ich halte keinen Vortrag, weil ich keinen anbiete. Und auf einmal habe ich das gecheckt und mir gedacht, ich muss mir selbst Erlaubnis geben, dass ich einen Vortrag halte. Und das war, und ab dem Punkt war es eigentlich einfach. Weil dann... Naja, dann habe ich einfach gedacht, okay, ich suche mir jetzt irgendein Thema, was mich interessiert. Hypografie interessiert mich doch schon.
Könnte passen.
Könnte passen, ja. Und aber da auch, natürlich habe ich mich jetzt nicht in meinem Alltag so in Schriften und Details verliebt, weil ich ja auch arbeiten muss und Sachen erledigen. Das kann ich jetzt, weil ich mir den Rahmen dafür geschaffen habe, durch die Vorträge und auch durch den Font Friday Newsletter, wo ich wirklich jede Woche eine Schriftreview genau anschaue, Beispiele gebe, erkläre, wofür sie gut geeignet ist. FontFriday.com. Also da kann man dort auf der Newsletter sich anmelden. Und das gibt mir einen Rahmen und eine Möglichkeit. Und die Vorträge gaben mir den Rahmen und die Möglichkeit, mich mehr wieder mit der Schrift zu beschäftigen und das einfach auch anderen zu teilen, weil das ändert sich ja ab dem Moment. Und da habe ich einfach geschaut, dieses Meet, was? Meet, oh, da, Meetup, ah ja, keine Ahnung. Es war 2017 und dann habe ich dann, oder 2016 war das, genau. Da habe ich dann geschaut, irgendwo 2016 Meetup, gut. Und dann habe ich gesehen, in Wien gibt es eins und habe mich halt einfach mal schnell gepitcht, da mache ich jetzt einen Typo-Vortrag. Und das war dann die erste Gelegenheit. Dann habe ich gemerkt, hey, das kann ich eigentlich wieder, weil das war ja nach der Uni lange nicht so. Und dann habe ich begonnen, mich einfach auf vielen Konferenzen mit dem Thema zu bewerben, Webkonferenzen, weil ich mich nicht getraut habe, mich auf Designkonferenzen zu bewerben, weil es immer einfacher ist, der Token-Designer bei den Webleuten zu sein. Und da kam ich dann wirklich 2018 voll cool herum mit dem Web-Typography-Vorträgen. Da war ich unter anderem in St. Petersburg, voll eine schöne Konferenz auch. Und in Berlin auf der Beyond Tellerrand eben. Also das hat sich dann wirklich der Kreis eigentlich geschlossen nach 2 Jahren, dass ich dann dort stehen konnte, wo ich mir das eigentlich gewünscht habe. Und ja, also das war jetzt so schnell zusammengefasst mein Ratschlag. Einfach einen Vortrag anbieten und ja, und pitchen, Leute anschreiben, sagen wir, wir das gerne machen. Und dann geht das. Und das mache ich ja auch immer noch. Es ist ja nicht so, dass du dann, weil du an irgendeinem Punkt, also manchmal wäre ich jetzt schon, ich wäre schon häufiger eingeladen als früher, weil klar ist, dass ich Vorträge halte. Aber ich bewerbe mich nach wie vor bei Konferenzen. Also ich schreibe trotzdem, wo ich mir denke, hey, coole Konferenz, da würde ich selbst gern hingehen. Dann sage ich einfach, hey, ich könnte diesen Vortrag, das würde es bringen. Und meine Vorträge sind sehr praktisch orientiert. Und deshalb möchte ich ja den Leuten, natürlich mache ich gern den Kasperl und entertaine und alles. Aber ich möchte, dass man danach einfach auch was gelernt hat. Und mein Wunsch ist, dass man dort sitzt und sich denkt, Schrift, habe ich nie so darüber nachgedacht. Ist mir jetzt auch irgendwie egal, aber ich hatte eine geile Zeit. Also
ich muss dir echt sagen, auch jetzt unsere erste Folge, die hat mich jetzt schon so inspiriert und da haben wir echt ein bisschen geblödelt. Aber da haben wir, also ich habe da echt viel mitgenommen. Ja, also trotzdem, dass wir da irgendwie jetzt nur 45 Minuten irgendwie hatten, muss ich sagen, ich dachte eigentlich, ich hätte ein bisschen mehr Wissen, aber das hat mir geholfen, wieder auch mal wieder die Typografie zu wertschätzen und zu sagen, ja, natürlich, achte doch mal auf sowas, achte doch mal auf ein bisschen, ja, Kerning und bla bla bla. Also ist doch mega cool. Also deswegen auch vielen Dank schon mal dafür, für den Input. Und genau, ja, das kann ich mir auch vorstellen, dass es genau so bei deinen Vorträgen ist. Ich bin noch am Hadern mit mir, ob ich vielleicht im September auch auf die Smashing fahre. Oder auch noch spontan auf die Beyond Tellerrand, aber ja, ich stelle es mir richtig schön vor, auch dann einfach mal wieder was. Ja, man kommt ja als Entwickler, als Frontend-Entwickler kommt man ja. Ja, man macht sich nicht mehr die Gedanken über die Basics. Das merken wir ja immer mehr, dass es ja immer mehr Frameworks und hier und dann bindest du das an und hier und da, aber dass du da auch feinjustieren kannst. Ja, oder was heißt feinjustieren kannst, einfach halt wirklich das ordentlich und sauber ausarbeitest, da wird ja meistens ein Abstrich gemacht. Ja, und das finde ich, spürt man total bei dir, dass du da Wert drauf legst. Und jetzt verstehe ich auch, warum du sagst, du entwickelst nicht. Also du machst gerne das Konzept dafür, aber du entwickelst nicht, sondern okay, ich mache ein Konzept für Typografie.
Ja, das war ja auch, im Prinzip geht es ja darum, womit verbringe ich gerne meine Zeit und diesen Dingen. Ja. Und das ist ein volles Privileg, aber ich bin natürlich total privilegiert, dass ich mir das nehmen kann. Aber ich kann es mir halt auch nehmen, weil ich lieber weniger Projekte annehme. Natürlich hätte ich jetzt mehr verdienen können. Ich bin nicht reich durch Ad Revenue. Also Pimp My Type, es wird sowieso niemand reich durch Ad Revenue. Aber das stimmt wahrscheinlich nicht. Trotzdem.
Du wirst es nicht.
Ich werde es jetzt nicht. So, aber es ist sowas, wo ich gemerkt habe, das ist einfach eine Zeit, ich verbringe gerne meine Zeit damit. Und das sind so die Highlights. Und mit Corona ist mir das ja auch genommen worden in der gewissen Art und Weise, und ich habe natürlich drittes Kind ist gekommen, wir sind ein neues Haus gezogen, dann kam Corona. Also es waren auch so die Umstände einfach nicht, dass ich sage, okay, ich fahre jetzt mal auf eine Konferenz für 4 Tage oder 3 Tage. Und jetzt ist das natürlich schon, weil die Kinder älter sind und alles viel besser. Aber damals war das einfach, ich hatte einfach keine Möglichkeit, dieses unterhalten können. Auszuleben. Und dann kam die Idee für den YouTube-Kanal. Und zuerst fand ich das total blöd, weil du fühlst dich einfach saudumm, wenn du da in die Leere redest, in diese Kamera. Und ich habe jetzt, weiß ich nicht, also es ist schon seit 2020 habe ich, oder 22, 21, es ist schon eine Zeit jetzt, ja, 21 habe ich begonnen mit Pimp My Type. Und, oder ist es 20? Ich weiß es nicht, 20 glaube ich. Und es ist dann einfach, es kam immer mehr Videos dazu und es ist auch einfach spannend, weil man merkt so die Veränderung, wenn ich mir das erste Video anschaue, das ist so, als wäre ich in Watte gepackt. Also ich bin total zurückhaltend, weil du merkst, du musst das irgendwie lernen, du kannst ruhig mehr sein vor der Kamera und so, weil da kommt einfach auch weniger rüber und das muss man auch einfach lernen und das ist total lustig, weil YouTube macht das so transparent und das ist bei all den Creatoren, du siehst, wie sie sich entwickeln und das ist eigentlich total schön, dass man, es ist eh wurscht, mach's halt einfach, ja.
Ja, ich denke, du triffst wieder, also ich freue mich immer wieder mehr, Dominik, über unsere Gastauswahl. Es ist einfach, du triffst das irgendwie auf den Kopf, so ging es uns ja auch. Also wenn wir unsere erste Folge uns anhören irgendwie oder unsere zweite, da denken wir auch, ja okay, gut, was hast du denn da gemacht, da ist der Sound nicht gut, da ist irgendwie, wir haben 1000-mal gesagt, wir haben das irgendwie, keine Ahnung, ja. Und jetzt merkst du von Folge zu Folge, wie souveräner man wird oder wie, ja, einem das auch irgendwann egal wird, wie man auch rüberkommt oder so, ne? Also es ist ja bei uns wirklich sehr, also wir sind wirklich so, wie wir hier reden. Es ist nicht gestellt. und das macht ja auch viel aus, ne? Also ja. Und deswegen fühle ich das komplett. Und ich glaube, es ist auch einfach schöner, wenn du einfach direkt eine Reaktion hast, auch mit einem Publikum, um auf die Konferenzgeschichte auch wieder zu kommen, weil auch unser Ansatz wäre am Anfang eigentlich gewesen, wir würden gerne zu den Leuten fahren. Ja, also wir wollen gar nicht eigentlich online recorden, sondern wir würden eigentlich ja gerne viel mehr zu den Leuten auch wirklich hinfahren und die kennenlernen. Ja, also einfach zu sagen, okay, hey, wir fahren mal nach Wien. Wir quatschen einfach, wenn in einem schönen Raum, was weiß ich, keine Ahnung, in deinem Theater, was du da eben erwähnt hattest, das mieten wir einfach. Keine Ahnung, ja, also jetzt ganz großspurig mal gedacht, aber das halt auch zu nutzen, um Leute kennenzulernen, um auch Gegenden kennenzulernen, um auch mal das Leben kennenzulernen. Wie arbeitet denn ein Typograf? Ja, oder wie funktioniert das denn? Wird vielleicht auch gleich nochmal spannend, wie sieht denn so dein Arbeitsalltag eigentlich aus? Ja, also genau. Also das zu dem Thema Speakertum und Konferenzen. Ja, du bist dieses Jahr bei der Smashing Conf, so viel dürfen wir schon verraten. Bei Beyond Tellerrand bist du dabei. Bist du auch in Berlin dabei im November?
Nein, ich bin nicht in Berlin, Ich bin in Düsseldorf.
Genau, okay.
Ja, da halte ich auch einen Workshop über Accessible Typography. Und
genau, sonntags ist der, gell? Der ist schon sonntags.
Genau, richtig, am Tag davor. Das wird auch das Thema halt vom Vortrag auch sein, über Typographer versus Accessibility.
Wie bereitest du dich da so vor auf so einen Workshop? Wie ist das, wie sieht das aus?
Panisch vorwiegend. Also, ich bin super professionell, aber tatsächlich ist es so, mein Wunsch für so einen Workshop oder für so eine Sache ist ja, auch da ist das Setting wieder voll anders. Da geht es nicht darum, dass ich da die Jokes crack und voll der Entertainer bin. Da geht es darum, dass du dich veränderst in der Hinsicht, dass du was mitnimmst und nachher denkst, geil, verstehe ich, kann ich besser. Also du sollst voll entertained sein und was lernen bei einem Vortrag. Du sollst mittelentertained sein und mehr lernen bei einem Workshop. Und ich hatte schon so viele Workshops, die einfach an sich nette Vorträge, ein cooles Thema, aber scheiße, weil du dann dort hockst für 4 Stunden und dir einen Vortrag anhörst, weil die es nicht raffen, dass sie das in Übungen packen müssen. Und das ist das, was ich wirklich versuche. Ich versuche eigentlich so wenig wie möglich zu sagen, was eh nicht wenig dann ist, aber weniger zu sagen und dann aber die Aufgaben, das habe ich gelernt beim Unterrichten. Ich habe ein Jahr unterrichtet an der Grafischen, das ist eine Schule für, also höhere Lehranstalt für Grafikdesign in Wien. Da habe ich eigentlich gemerkt, dass es nicht darum geht, wie gut ich erkläre, sondern welche Aufgabenstellung ich gebe. Und dass man einfach merkt, hey, das funktioniert nicht, wie löse ich es? Also, dass du selbst mit Aufgaben checkst, was du gerne, also worum es geht. Und so bereite ich es vor. Also ich überlege das Themenspektrum, in dem Fall halt Typography und Accessibility. Wie kann ich zeigen, dass Leute, welchen Unterschied die Schriftwahl macht? Auch wenn du laut WCAG eigentlich jede Schrift nehmen kannst. Kannst alles nehmen. Aber wie kann ich das zeigen, dass man selber den Unterschied sieht und merkt? Wie kann ich in einer Übung zeigen, in Figma mache ich das dann, wie können Leute halt checken, wie sie den Color Contrast anpassen kann, welcher Unterschied das macht, wenn die Schrift groß ist und der Text heller wird, dass es dann trotzdem leserlich bleibt, oder wenn er klein ist. Oder es ist theoretisch accessible, wenn du Light nimmst in 14 Pixel und hellgrau, wo es gerade noch über 4,5 geht, aber praktisch nicht. Das ist immer die Frage, willst du, dass es barrierefrei ist oder was im Test passiert? Also das sind halt die Dinge, wo man dann echt Spaß haben kann und ausprobieren und die Leute halt auch viel ausprobieren können sollen. Und so baue ich es dann einfach auf. Ich denke Übung für Übung und am Ende sollst du halt so ein paar praktische Dinge ein bisschen verinnerlichen können.
Sehr, sehr geil. Oh, ich hätte so richtig Bock, jetzt irgendwie dann doch mal teilzunehmen. Ich überlege mir das auf jeden Fall nochmal.
Gibt noch Plätze, sehr gut. Wir packen den Link rein.
Ja, spätestens nach heute, oder? Da könnte ich doch irgendwie dazukommen, also, oder?
Es wird auch irgendwann eine Online-Version davon geben. Also das auch. Also ganz bestimmt. Ich mache das jetzt einfach auch, damit ich Feedback sammle von Leuten, wie es ankommt und funktioniert, um es danach auch in einen Online-Kurs nutzen zu können und zeigen zu können.
Sehr, sehr schön. Ja. Jetzt wollen wir wieder zu unseren Themen kommen. Wir machen wieder einen harten Cut vom Speakertum hin zu wieder der technischen bzw. der designerischen Ansicht auf Schriften und Typo und überhaupt. Und wir hatten es in Folge 1 auch schon angeklungen. Und wir wollen jetzt mal zum Vertical Rhythm kommen. Magst du eigentlich mal kurz erklären, was du unter dem Vertical Rhythm verstehst?
Klar. Also im Prinzip geht es, sagen wir mal so, wenn du für Print gestaltest, dann ist ja das Baseline Grid die goldene goldene Regel, ja. Du machst immer ein Grundlinienraster, du hast das und du tust das immer nach Grundlinienraster ausrichten. Und im Printdesign macht das voll den Sinn, vor allem bei Büchern, weil du willst nicht deine Seite umblättern und auf einmal sind deine Zeilen versetzt. Das ist irritierend, weil ein anderer Startpunkt auf einmal ist. Das ist schön, weil Raster sind immer herrlich, weil sie geben dir Sicherheit und sie machen dich gleichzeitig wahnsinnig, weil es nicht weil dann einfach ein bisschen zu wenig oder zu viel Abstand oder wie auch immer das ist. Wie machen wir das jetzt aber im Web? Wie gehen wir damit um? Also wie funktioniert da ein sogenanntes Grundlinienraster, wenn man möchte? Die kurze Antwort, gar nicht. Also ja, es gibt jetzt auch wieder Möglichkeiten, wo man es reinbringen kann. Es wird auch wieder einfacher mit CSS werden. Bin ich aber auch noch nicht ganz am Letztstand, muss ich mir auch wieder anschauen. Vor weiß nicht, wo ich das letzte Mal nicht da tief reingehe, vor 4 Jahren oder so weiter, dann es ist. Im Prinzip geht es ja nur darum, dass du ein System oder eine Idee hast, wie du mit Abständen zwischen Dingen umgehst. Und das ist diese Idee von diesem vertikalen Rhythmus, Vertical Rhythm. Als Grundregel nehme ich einfach immer eine Einheit ein. Kommt jetzt darauf an, welche Art von Seite es ist, aber gehen wir jetzt mal von einer sehr textlastigen Seite aus, also einem zum Beispiel einem Blog oder irgendeinem einer Nachrichtenseite oder wie auch immer. Also ich habe lange Fließtexte dort, lange Lesetexte. Dann setze ich mal für meine Lesetexte eine gewisse Zeilenhöhe, also eine Lineheit. Die Lineheit, die sollte sich an die Zeilenbreite anpassen. Das heißt, je schmäler meine Zeile, desto kürzer kann die Lineheit sein und je breiter meine Zeile wird, je länger sie wird, desto länger oder höher muss auch die Lineheit werden. Das liegt daran, dass ich meine Zeile leichter verliere, wenn ich einen langen Weg vom Ende der Zeile zum Anfang der nächsten habe. Das hat keinen Einfluss darauf, wenn ich jetzt 3 Zeilen habe, das ist wurscht, oder 5 Zeilen. Es hat aber einen Einfluss darauf, wenn ich zum Beispiel 10 Zeilen habe oder so etwas. Und wer weiß denn, wie mein Content auf meiner Seite ist? Also das ist ja auch immer sehr unterschiedlich. Und jetzt geht es halt darum, dass ich also es gibt natürlich auch eine Maximallänge einer Zeile. Niemand geht auf wikipedia.de, weil da hast du dann halt die Maximalzeile deiner Bildschirmbreite. Nice, ja, also da kommst du auch auf 180 Zeichen, wenn du willst. Kommt halt darauf an, wie fett dein Monitor ist. Oder wie wer du rauszoomst, aber an sich müsstest du das halt irgendwo cappen. Du müsstest stoppen, Wikipedia.com schafft das schon, aber die deutsche Instanz schafft es irgendwie nicht. Und du hast eine Maximal, es gibt so ein gelernte Maximalbreite von einer Zeile, was um die 70 oder 60 bis 80 Zeichen ist. Im Deutschen sind wir wahrscheinlich eher Richtung 80, weil wir längere Wörter haben. Und du willst, dass dein Text schön flattert. Also das heißt, dass der rechte Bereich nicht so große Lücken aufweist, wenn du von links nach rechts schreibst, was du machst. Ja, weil wir halt von links nach rechts lesen. Außer wir haben Hebräisch oder Arabisch, dann machen wir es nicht so. Aber da kann ich jetzt nicht so viel dazu beitragen. Und an der Stelle merkt man dann, wenn die Zeile diese Maximalbreite hat und dann umbricht, sagen wir jetzt bei unserem 80 Charakteren oder 35 M sind das dann meistens, wenn man da so ungefähr, so Pi mal Daumen. Und da kann meine Lineheit ungefähr 1,5, 1,6 sein, hängt sehr vom Design der Schrift ab, also auch recht hoch. Aber wenn sie kompakter wird, die Zeile, responsive und so, gibt es ja auch noch immer, und dann machen wir das kleiner, dann haben wir unsere 370 oder 320 Pixel für unsere ganzen Vintage-Phone-Fans. Dann haben wir da ein bisschen was Kompakteres und da ist es auch sehr mühselig, wenn ich eine lange Zeilenhöhe, also eine große Zeilenhöhe habe, weil dann muss ich viel swipen. Ich habe ja auch einen recht kurzen Weg, weil sich vielleicht nur noch, ich sage jetzt einmal 30 Zeichen ausgehen oder die Hälfte oder ungefähr die Hälfte geht sich aus oder so in einer Zeile und dann ist es nicht notwendig, dass der Zeilenabstand so hoch ist. Also da reicht vielleicht 1,4, so als Daumenwert. 1,5 ist ein guter Mittelwert, eher ein bisschen zu hoch als zu gering. Und wenn ich jetzt diesen Wert habe, lange Antwort wieder, aber wenn ich jetzt diesen Wert habe, meine 1,5 als Zeilenhöhe, dann nehme ich das jetzt für meinen vertikalen Rhythmus als Basiseinheit. Und diese Starteinheit, diese 1,5, ihr könnt das ja alles mit fancy CSS-Variablen machen, bitte, weil lässt sich ja auch erledigen. Aber wenn wir jetzt diese unsere Lineheit als Basiseinheit nehmen, dann könnten wir jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte gerne einen, jetzt können wir uns überlegen, ob wir Margin-Bottom-Fan sind oder Margin-Top-Fan sind. Oder
das ist immer wieder eins. Auch die Krux. Ja. Ich
glaub, oder Collapsing-Margin-Fan sind.
Eher Margin-Bottom-Fan geworden, ja, tatsächlich, ja. Block End.
Fan. Sehr gut, ja. Ja, gut, so müssen wir es jetzt sagen, genau. Wir denken jetzt alle mehrdimensional, das stimmt, ja. Aber die Sache ist mit dem, du hast jetzt deine Einheit, beispielsweise jetzt meine 1,5 und diese 1,5M oder RAM, suchst du aus, in der Hinsicht nehmen wir natürlich RAM und die hätten wir jetzt als unsere Grundeinheit für unseren vertikalen Rhythmus. Ich möchte, wenn ich eine Überschrift habe, weniger Abstand von der Überschrift zum Fließtext als vom Fließtext zur nächsten Überschrift. Also ich möchte einfach, das nennt man Rule of Proximity, oder gibt sicher ein gutes deutsches Wort auch, aber durch den vielen englischen Content habe ich das alles nicht mehr. Und da ist der Abstand, was näher ist, gehört zusammen. Und ich möchte bei meinen Überschriften, und das ist auch ein häufiges Ding, wenn es den gleichen Abstand vor und nach einer Überschrift setzt, geht auch, ja. Aber es gehört halt weniger zusammen. Du spürst halt mehr die Überschrift, die H3 oder was auch immer, H4, ist ja wurscht. Die gehört mehr zu dem nächsten Teil, wenn du es halt so hast. Und als einen Mindestwert könntest du jetzt nehmen, als Margin Bottom für meine Überschrift nehme ich halt die Hälfte von meiner Basiseinheit und als Margin Top nehme ich vielleicht das Doppelte oder das Einfache. Und so kann ich mir dann halt einfach ein paar Regeln nehmen, indem ich ein Vielfaches von dieser Grundeinheit nehme. Und wenn sich das jetzt noch flexibel anpasst, bei gewissen Breiten, falls du jetzt noch mehr folgen kann, dann ist es natürlich auch immer noch in sich harmonisch und passend. Und das ist halt so die Idee, dass du mit diesem vertikalen Rhythmus, warum mache ich das? Ich brauche halt irgendeine Grundlage für meine Abstände. Ich wünsche mir in irgendeiner Art und Weise, dass ich verstehe, wo gibt es Zugehörigkeiten? Wo fängt ein neuer Abschnitt an? Wo fängt eine neue Überschrift an? Und das lässt sich halt mit solchen Tricks oder so machen. Du kannst es auch irgendwie machen. Anders. Du kannst doch irgendwie würfeln, wenn dir das hilft, ja. Aber entscheid's halt irgendwie. Im Endeffekt entscheidet aber trotzdem das Auge immer. Wenn jetzt die Zahl weird ausschaut oder es nicht passt, dann muss das ändern, weil es wurscht, ob es mathematisch gut ist. Wenn es schlecht ausschaut, schaut es schlecht aus.
Perfekte Antwort. Ich glaube, das kann man sich jetzt noch 10-mal anhören, die letzten 10 Minuten, und kann einfach jetzt mal auf seine Webseite gehen und mal das übertragen und mal gucken, ob man auch sowas hat. Weil, also ich bin ehrlich, ich glaube, ich höre mir das jetzt auch wirklich noch mal ein paar Mal an und werde ein bisschen was übernehmen und in ein System überführen, ja. Also das ist schon einfach Weltklasse, ja. Sehe ich, also perfekt, geil. Vielen Dank für den Vertical Rhythm Part. So, wir können jetzt auch den Beyond Tolerant Workshop skippen. Nein, also...
Das kommt nicht vor bei dem.
Ja, schade, schade. Siehst du, hast du wieder ein Thema, was du vielleicht mit aufnehmen kannst?
Ja, das stimmt. Eins gibt es noch, nämlich Optical Sizing, das muss ich jetzt auch noch, weil da habe ich schon voll geteasert in der ersten Folge.
Ja.
Da würde ich total gern noch ein bisschen alle jetzt euphorisch machen, also so, was Variable Fonts betrifft.
Und los. Weil,
also, das Ding ist halt wirklich so. Wenn wir uns vorstellen, wo wir herkommen, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, die existenziellen Fragen, welche Schrift nehmen wir? Und diese Antwort, die findest du in der optischen Größe. Ich sollte eine Sekte anführen oder so.
Wir wären sofort Mitglied. Wir wären Mitglied.
Ja, also die optische Größe, das ist etwas, was es gar nicht so häufig gibt bei Schriften, das findest du nicht bei so vielen Variable Fonts, aber die Idee ist diese. Früher, ganz früher, wo wir noch mit Bleilettern geschrieben haben, das heißt, wir haben einzelne Buchstaben gesetzt in unseren Bleilettern, da war es so, dass jede Schriftgröße natürlich nur einmal existiert hat. Das heißt, wenn ich ein 6-Punkt großes A nehme, dann ist das ein eigenes, also ist das eine eigene Schublade im Endeffekt. Und dann nehme ich es da raus und setze es. Wenn ich ein 12-Punkt A nehme, dann ist es woanders drinnen. Und wenn ich die zwei nebeneinander vergleiche und auf die gleiche Größe setze, dann schaut das 6-Punkt A anders aus als das 12-Punkt A, als das 20-Punkt A, als das 24-Punkt A. Also die schauen alle ein bisschen anders aus, weil die natürlich von den Abständen vor und nach dem Zeichen, das sogenannte Fleisch, schön, gell? Also weil die da immer angepasst wurden. Und auch von der Strichstärke und vom Kontrast oder vielleicht wie offen die Formen sind. Also stellen wir uns nochmal ein A vor, so ein zweistöckiges A, also mehr oder weniger so ein Bügel, so ein Haken und dann unter so ein Kreis, dann ist dieser Haken vielleicht mal mehr nach innen gegangen oder er geht ein bisschen mehr auf, weil je kleiner das ist, desto mehr schmiert dir das halt auch mit Tinte zu, also oder mit Farbe zu. Und das möchte man natürlich vermeiden, dass es noch immer in den kleinen Graden gut geht. So war das. So war das schön, so war das gut. Okay, dann kam die Digitalisierung. Wissen und alles werden dahin gerafft. Die Menschen finden sich wieder zusammen, holen die Begeisterung für Typografie wieder aus ihren Herzen. Und dann merken sie auf einmal, digitale Schriften haben ja eine Größe genommen. Also die Times war ja in vielen Größen da. Und die hat immer ein bisschen anders ausgeschaut. Na, dann nehmen wir doch, wenn wir es digitalisieren, die Größe, die wir am häufigsten brauchen, vielleicht 12 Punkt. Und von der gehen wir aus. Und dann funktioniert die auf 12 Punkt gut. Aber jetzt verkleinere ich meine Schrift auf 8 Punkt oder in Web-Terms. Also Web ist ja immer ein bisschen anders, sagen wir 10 Pixel oder 12 Pixel dann. Also 12 Punkt sind ja nicht 12 Pixel. Das ist ja dann alles, ist größer 12 Punkt. Das entspricht dann eher so 16 Pixel. Aber wenn ich das verändere, dann verändern sich diese ganzen Einheiten und Dinge ja einfach skalierend. Und es schaut aber nicht mehr richtig aus. Also die ist eigentlich zu dünn dann für kleine Graden oder sie wird eigentlich zu plump für große Grade. Schaut euch mal Verdana an. Ja? Verdana schaut in großen Graden grauenvoll aus. Das hat IKEA schmerzhaft erfahren, als sie das dann statt der Futura verwendet haben. Aber jetzt ist es eh Noto Sans. Trotzdem, das sind einfach so Dinge gewesen, die verloren gegangen sind. Wir hatten auf einmal eine Schriftgröße im Endeffekt und wir mussten halt da unsere Sachen anpassen. Das heißt,
das andere. Ganz kurz, ich würde ganz kurz dazwischen kriechen. Das ist nämlich uns genau das, was uns aufgefallen. Wir haben tatsächlich gestern haben wir uns kurz hingesetzt und haben uns die Beispielschriften mal von dir angeschaut, die auf deiner Webseite sind, weil wir auch gerade auf einer Suche nach Schriften waren. Und da ist uns das auch wirklich ins Auge gesprungen, was du gerade gesagt hast. Also wir haben Schriften gehabt, die haben groß, komplett, beschissen ausgesehen, aber wenn du die runterskaliert hattest auf 16, 18, 14 Pixel, da waren die bombastisch. Also da waren das wirklich perfekte, lesbare Schriften fürs Web, wo man sich dachte, geil, damit jetzt einfach den Fließtext und vielleicht Headlines machen. Da haben die super gepasst, aber sobald es irgendwie über 30 Pixel oder 40 Pixel hinausging, hat man gemerkt, okay, da sind die Schwächen. Und das ist, glaube ich, das, was du auch gerade meintest, mit den, sobald du die jetzt größer machst, dann brauchst du da eine Änderung.
Richtig. Und das ist etwas, weil, also deshalb empfehle ich ja auf Font Friday im Newsletter immer, für welchen Einsatzbereich es sich ändert. Ist es eine Schrift, die für Functional Text, also UI-Text, wie ich klein, Menüpunkte, ich meine 10 Punkt, iPhone ist schon wieder Punkt in iOS, aber sagen wir 10 Pixel. 10 Pixel ist die Navigationsgröße in einem Tab. Also das ist sauklein. Und das solltest nie drunter gehen. Aber das ist so klein und da muss die Schrift noch funktionieren können. Also 10 Pixel ist wirklich wenig. Und dann gibt es aber natürlich auch Größen von, die auch am Handy, die du erreichen kannst, von 40 oder so. Und da schaut es schon wieder anders aus. Und die Schriften schauen halt immer, sie sind gemacht für eine gewisse Größe. Wenn Display im Namen ist, ist es eine Schrift, die über 20, 24 Pixel sein sollte. Display Size, also nicht am Computer Display, sondern es geht darum, eine Schaugröße, so heißt es. Und diese Abstufungen, also die du eben verlierst, so wie du das jetzt gerade gesagt hast, wo das gut und wo das schlecht ausschaut, da gab es früher schon Schriftfamilien, die es in verschiedenen Größen gab. Und die gab es auch digital. Da hattest du dann zum Beispiel so und so Text, so und so Display, so und so Micro oder sowas. Also da gab es schon verschiedene Schriftarten, die verschiedene optische Größen, so genannte, hatten. Weil die gewusst haben, das funktioniert gut in dem Raum und ab dem Raum ist das und ab dem Raum ist das. Da haben sich teilweise die Buchstaben ein bisschen geändert, weil sie offener wurden oder es haben sich zum Beispiel, oder die Details wurden weniger ausformuliert in den kleinen Graden. In den großen Graden kann es natürlich viel feiner ausschauen. Ja, da kannst du die Serifen viel feiner machen oder so die Ball Terminals, also wenn so ein A mit so einem Punkt oben abschließt und so. Das kannst du ganz fein und schön machen. Das geht in den großen Graden, weil du ja dann Platz und auch den Raum hast. Aber es funktioniert nicht in den kleinen Graden. Und genau. Da gab es schon damals diese Sachen. Aber das haben wir verloren eben. Und das ist auch mühsam, ja, weil da musst du eine andere Schrift laden und implementieren und so weiter und so fort. Und das Geile jetzt mit Variable Fonts, ewige Antwort, aber trotzdem hat sich ausgezahlt bis jetzt. Geile für Variable Fonts. auf einmal kannst du das in eine optische Optical Sizing Axis einbauen. Das heißt, du kannst sagen, welche Schriftgröße das detected der Browser selber. Es ist per Default auf Auto gesetzt. Das heißt, es nimmt einfach die Größe, die jetzt gerendert ist. Wenn ich skaliere, dann ändert sich's, wenn ich reinzoome, weil sich dann natürlich die Schriftgröße ändert. Aber wenn ich es flexibel habe, variabel die Schriftgröße, passt sich's auch an. Aber diese Optical Sizing Axis heißt, dass der Zeichenabstand, es kommt aber auch immer auf Schriftgestaltungen, die teilweise werden die Kleinbuchstaben größer im Verhältnis zu den Großbuchstaben, damit sie in den kleinen Graden leichter lesbar sind. Oder sie werden kleiner. Oder die Oberlängen von einem L zum Beispiel wird niedriger, wenn es ganz groß ist und alles wird ein bisschen enger. Also das sind Sachen dann drinnen, die auf einmal automatisch das ideale Spacing für die Schrift in der jetzt in deinem Browser dargestellten oder in deiner App dargestellten Schriftgröße nehmen. Und das ist nahtlos und etwas, was so einfach nicht möglich war. Das war vorher nicht möglich und es ist demnach auch besser als etwas, was wir im Print hatten. Natürlich kannst du sagen, du hast den Print anpassen können für genau die Größe, weil da ist es gedruckt. Aber du hast halt die Flexibilität vom Web. Du hast die Möglichkeit zu zoomen, du hast den Kontrast zu ändern. Du kannst halt Sachen, die du brauchst als User anpassen und die Schrift ist immer noch geil. Also das ist das Magische mit der Optical Size.
Ich finde spannend, hast du, also ich gehe davon aus, das klingt alles so ein bisschen nach, auch ein bisschen aufwendig, so eine Schrift zu designen, richtig? Also ne, man muss da schon mehr beachten, stelle ich mir jetzt aufwendiger vor, so eine Type überhaupt zu designen. Hast du denn so ein paar Fonts, die jetzt so diese Eigenschaften schon unterstützen? Sind das, kannst du da welche empfehlen, vielleicht 3 Stück oder so, jetzt aus dem Bauch heraus, oder sagst, okay, ja, die supporten das schon, dass er einfach mal so eine Idee hat, um sich das mal anzugucken.
Ja, klar. Also es gibt schon ein paar Schriften, die es unterstützen. Und ja, es ist extrem aufwendig, eine Schrift zu gestalten, weshalb ich es nicht machen möchte. Aber wahrscheinlich, sagt niemals nie, aber wirklich nicht. Aber es gibt zum Beispiel die Piazzolla. Das ist eine Schrift, die ich jetzt für meinen Fließtext verwende. Eine Fließtext-Schrift, auch eine kostenlose Schrift. Die hat Optical Sizing drinnen. Dann, da gibt es auch ein Review auf Font Friday eben, können wir dann gerne den Link noch teilen, weil da zeige ich auch, wie das im Unterschied funktioniert und ist. Dann gibt es die SF Pro, also die Systemschrift von Apple, hat das auch integriert grundsätzlich, also die optische Größe. Roboto hat es in der Roboto Flex integriert, da kann man es auch anschauen. Und es gibt eine wunderbare Schrift, die Name Sans von Aerotype, vom Steven Nixon, der hat eine wirklich tolle Schrift auf Basis des New Yorker U-Bahn-Systems gemacht. Spoiler, ich weiß nicht, wann das rauskommt, wahrscheinlich ist dann schon draußen. Aber auch da wird es ein Font Friday Review dazu geben, wo ich nochmal auf das eingehe, wie sich die Buchstabenformen ändern und so weiter, eben mit der optischen Größenanpassung. Und ja, das schafft uns halt einfach wirklich Möglichkeiten, die wir vorher nicht hatten.
Boah, ist unfassbar. Also alleine, wenn ich jetzt nur dran denke, an was man da eigentlich alles bei der Erstellung denken muss. Also kannst du eine Empfehlung irgendwie geben, wie man jetzt das auch herausfindet, dass die Schrift gut ist? Also gut im Sinne von, es ist optimiert. Es gibt ja auch viel, wie sagt man so schön, glaube ich, im Österreich, Schmafu, was man irgendwie finden kann im Netz. Das heißt, wie finde ich heraus, ob die Font wirklich... Ich kann jetzt rumtesten und kann irgendwie hin und her ziehen und kann gucken, natürlich. Aber dass man da irgendwie, ja, eben nicht dann die Stunden vielleicht investieren muss, um zu gucken, okay, hat die jetzt genau diese Voraussetzung erfüllt? Oder würdest du sagen, okay, schaut halt einfach wirklich bei professionellen Anbietern wie Adobe oder halt Google und nimmt halt da die Font, weil die da auch gereviewt sind, nehme ich mal an. Also da wird ja nichts live gestellt, was jetzt, nicht, okay, gut.
Man muss sagen, Google Fonts hat schon so ein bisschen Legacy-Probleme, weil die haben halt früher wirklich echt auch viel Mist draufgegeben. Die Qualität ist echt hochgegangen und auch die Darstellung und die Filterbarkeit und alles hat sich sehr zum Guten verbessert. Die pushen auch ganz viel Variable Font-Entwicklung und auch Distribution. Also wirklich etwas, wo man jetzt, auch wenn man Google nicht mögen mag, ich mag es auch nicht unbedingt, aber das Team und die Leute sind wirklich sehr dem gewidmet und da kann ich gar nichts Böses sagen. Und da muss man halt wirklich beurteilen können, ob es passt oder nicht. Und der Hauptfehler, den du machst, ist einfach, du nimmst eine Schrift, die für Display-Purposes ist. Also ab dem Moment, wenn ich vom Design anfange, ab dem Moment, wo du denkst, das ist aber ein geiles G. Also außer du bist jetzt so drinnen, dass du jedes Detail gut findest. Aber boah, das K hat aber einen coolen Haxen, Bein, ja. Also und dann denkst du, das schaut aber gut aus. Ab dem Moment, wo dir ein einzelnes Zeichen besonders gut auffällt, ist es nicht eine gute Schrift für Lesetext. Weil für Lesetext, für langen Lesetext, nimmst du eine Schrift, die so fad ist wie möglich. Eine Serifenschrift, wenn du was Traditionelleres willst, eine Serifenlose, wenn du was Moderneres willst, das geht beides. Da kann man dann noch in die Details gehen, aber im Prinzip nimm etwas, was nicht auffällt. Ja, also das ist gut für einen Fließtext. Wenn es um eine Überschrift geht, dann nimm was auffällt. Also das kann dann feiner sein, detaillierter sein. Das passt gut wieder. Also der Hauptfehler ist einfach eine Schrift, die für Display gemacht wurde, für Fließtext zu verwenden. Lobster für Fließtext nicht so gut. Lobster für eine Überschrift auch nicht so gut. Okay, vielleicht für ein Wort oder so. Aber das sind halt immer die Sachen. Da gibt's sehr verschiedene Arten, wofür man sie verwenden kann. Und auch auf Font Friday findest du viele Schriften, wo du halt siehst, die gehen jetzt nur für Überschriften. Und wenn es jetzt um die Qualität der Schriftart der Datei selbst geht, also ganz unabhängig vom Design, wir haben uns jetzt entschieden, ästhetisch passt das schon, dann kannst du darauf achten, ob diese Schrift gut funktioniert, wenn du sie schreibst. Also du musst sie natürlich im Browser ausprobieren, wenn da am Ende ist das natürlich das Ding, wonach du es beurteilen musst. Also im Browser sollte sie gut funktionieren. In Figma ist es auch wieder trügerisch, weil Figma tut ganz übel die Schrift glätten. Also die hauen, du kannst eigentlich fast eine Fontweight nochmal draufhauen, wenn du von Figma weggehst und es dann rübergibst. Echt? Auf okay. Ja, oft. Weil Figma ist wirklich so übel glättet, das schaut dann immer ganz slick und designy aus, ja. Und dann gibst du im Browser und denkst, hey, das ist voll grob und ich muss gleich Font-Smoothing machen, weil das ist alles schlecht. Aber Font-Smoothing ist eigentlich echt schlecht, wenn du es machst, weil die Schrift dadurch weniger Kontrast zum Hintergrund hat. Dann nimm einfach eine Weight, die passt. Also das ist etwas, wo man auch bei Figma aufpassen muss. Also im Browser beurteilen, schauen, dass die einzelnen Buchstaben gute Abstände haben, wenn es jetzt Lesetexte sind. Da gibt es zum Beispiel ein Wort, wie dass du schreiben kannst, zum Beispiel burn. Also wenn du ein R und ein N in kleinen Graden noch als RN differenzieren kannst und nicht als M, wie Martha, ein Kleinbuchstabe, dann ist es zum Beispiel von dem Spacing ganz gut oder du musst das Letter-Spacing erhöhen. Oder andere Situation ist das Hinting, das heißt, wie die Schrift rendert in kleinen Graden. Ob sie bei gewissen, es gibt so Schriften zum Beispiel, wo der I-Punkt und das I, der Stamm und der Punkt zusammenwachsen, weil das Hinting nicht geeignet ist, weil dieses Loch nicht ausgelassen wird in den kleinen Graden und dann schmiert das zusammen. Also das muss man leider wirklich ausprobieren. Und wenn du ganz nah ranzoomst, hilft es dir auch, wenn du siehst, ob die Kurven ganz rund sind, also ob es da jetzt irgendwelche Ecken oder Kanten drinnen gibt, die sich nicht richtig anfühlen, das hilft auch. Ob das Kerning geht, das geht auch, wenn du zum Beispiel schreibst Wörter wie, weiß ich nicht, irgendwas mit V und A, also großes V, großes A, da braucht es eine Unterschneidung, dass da kein Loch dazwischen ist, Vase oder sowas, ja. Dann schau mal, ob da kein Loch dazwischen ist, zwischen V und A. Also das sind so ein paar Dinge, die man ausprobieren kann, um zu checken, ob die Qualität der Schrift passt.
Erinnert mich auch immer wieder an den Punkt, ich habe mich schon oft aufgeregt bei einer Eingabe von Passwörtern und man kennt es vielleicht, das kleine L und das große I, ja, je nach Font, das ist 1:1 dasselbe und gerade in einem Passwortmanager oder so vielleicht genau die falsche Schrift gewählt, weil ich eben die Unterscheidung nicht mehr machen kann zwischen dem ja, kleinen L und großen I. Finde ich, sind dann auch so Details, wo man nochmal gucken muss nach dem Use Case. Also wo verwende ich denn meine Font jetzt? Macht es Sinn, da genau die Schrift zu nehmen, ja.
Couponcode, sowas. Überall, wo du ein Zeichen eindeutig identifizieren können musst, ist Leserlichkeit, also dass du den Buchstaben für diesen Buchstaben erkennst, total wichtig. Das ist nicht immer wichtig, weil im Fließtexten lesen wir über den Kontext. Wir lesen ein Wortbild und nicht einzelne Zeichen. Und deshalb ist es wichtig, dass da in Summe das Wortbild rund ist. Aber nicht für die einzelnen Buchstaben. Buchstaben, wenn ich jetzt ein Passwort habe oder ein Pass, wo ich einen Namen drauf habe, der natürlich auch sehr unterschiedlich sein kann und wo es einen großen Unterschied macht, ob das jetzt eine 0 oder ein O ist für irgendeinen Code.
Man kennt es. Eher ist das jetzt eine 0 oder eine oder ein O und dann hat man es plötzlich eingegeben und denkt sich, ja, Passwort falsch. Ja, super. Also war ein O. Gut. Ja, sehr, 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 sehr cool. Also auch da nochmal der Hinweis, guckt bitte auf der Seite von Oliver und oder auf den Seiten. Ja, zeichenschatz.at ist es, glaube ich, oder?
Ja, zeichenschatz.net, ja. Aber vorwiegend pimpmytype.com, weil da sind eigentlich die ganzen Typosachen drauf. Das ist
dort. Also schaut da einfach mal drauf. Wir haben gestern den Blick drauf gehabt und wir haben uns echt gedacht, okay, das kann nicht sein. Das ist unfassbar, wie stark die Schriften da teilweise sind. Und was man ja auch dazu sagen muss, du hast ja auch mal den Fokus gelegt auf Schriften, die eben nicht alltäglich sind. Also eben nicht auf eine Roboto, nicht auf eine Open Sans oder sowas, sondern wirklich auf Schriften, die wahrscheinlich auch eine geringe Popularity irgendwie haben bei Google Fonts und somit auch vielleicht nicht unbedingt immer wieder die gleiche Font auf der 20. Seite sind, sondern auch mal eben auch herausstechen am Ende. Was ich übrigens sehr, sehr cool finde. Ja, also genau.
Ja, mein Anspruch dahinter ist einfach, ich wechsle auch immer bezahlte Schrift, gratis Schrift, bezahlte gratis. Also es wechselt jede Woche, damit, es heißt nämlich, gute Typografie ist natürlich, oder eine gute Schrift ist viel Arbeit und ist das Geld auch wert, weil du damit in das Aussehen deiner Botschaft investierst. Andererseits gibt es manche Projekte, wo es nicht geht. Allein wenn du ein Open-Source-Projekt machst oder wo viele darauf zugreifen, kannst keine Lizenzen, also wird schwierig mit Lizenzen. Und dann, keine Ausreden, ja, dann kannst immer noch eine Schrift nehmen, die gut ausschaut, auch die gratis ist. Das Risiko, dass sie mehr Leute verwenden, ist natürlich höher, aber ich schaue darauf, dass es entweder recht neue oder recht unbekannte oder recht ungenutzte sind, weil ich das ja auch reizvoll finde, wenn alle wieder Open Sans oder Montserrat oder Roboto oder Inter verwenden. Ja.
Irgendwann ist es halt dann auch gut, ne? Ja, genau. Ja, was war so die teuerste Font, die du jemals gekauft hast?
Die teuerste Schrift, das hängt ja immer davon ab, wie du es lizenzierst. Also, weil du, das ist ja wie bei einem Foto. Wenn du jetzt ein Foto auf deiner Hochzeitseinladung irgendwie, keine Ahnung, ausdruckst von einem anderen Paar, weil du doch nicht geheiratet hast. Oder einfach nur so zum Posen rausdruckst dann irgendwelche Leute, dann zahlst du natürlich weniger, weil du 30 Stück oder so rausschickst oder wie auch immer. Wenn du es jetzt auf eine Titelseite ein Foto gibst von der Zeitung, Tageszeitung oder auf die Website drauf gibst, dann zahlst du natürlich andere Lizenzgebühren, weil das eine größere Reichweite hat und so weiter. Ähnlich ist es bei Schriften. Also wenn du ein großes Unternehmen bist, ich habe jetzt gerade beraten einen großen Online-Shop, ob sie ihre Schrift erwechseln sollten und habe ihnen einfach Möglichkeiten gezeigt und Ideen gegeben und Vor- und Nachteile von der aktuellen, die sie auch besser einsetzen könnten, um Probleme zu lösen. Und in dem Fall ist es so, die hatten halt extrem hohe Page-Views, also wirklich in die fast Milliarden in einem Jahr oder so. Also wirklich extrem hohe. Und das war, natürlich brauchen die eine Lizenz, die das akzeptiert, also die unlimitiert ist, weil die wollen da nicht in ein Problem kommen. Einerseits, andererseits ist es, haben die halt einen größeren Benefit, als jetzt zum Beispiel mein kleines Blog, ja, mit, weiß nicht, 3000 Page-Views am Tag oder so. Also das ist ein Unterschied natürlich, wo ich abwägen muss, wer hat mehr Kosten und mehr Nutzen und was bringt es wem und wie. Und ich selbst habe natürlich noch immer in Erinnerung die erste Schrift, für die ich Geld ausgegeben habe. Und das war damals die Eames Century Modern von House Industries. Und da habe ich gleich 500 Euro eben gezahlt für die ganze Familie, weil ich nicht entscheiden konnte. Wie oft habe ich sie verwendet? Gar nicht so oft. War es das wert? Natürlich, ja. Also, ich hatte schöne Momente mit diesen wunderbaren Serifen. Ich habe ein Möbelstück draus gemacht. Ich habe aus dem Z, also das Z in Zeichenschatz auf meiner Seite ist von der Eames Century Modern Black Italic und da habe ich dann wirklich einen Hocker auch draus gemacht, das Holz vor ein paar Jahren und das war praktisch Hands-on-Serifen, ja.
Man kann da ja echt auch Geld lassen, ne? Also das man kann da auch wirklich beim Licensing dann echt hohe Kosten kommen.
Das stimmt, es muss aber auch nicht so sein. Also es gibt, wie gesagt, ich habe auch ein paar Resources, wo ich empfehle Schriften. Du kannst zum Beispiel Future Fonts, ist auch so ein Tipp. Also die entwickeln gerade die Schriften und die, je früher du einsteigst, desto weniger zahlst du. Und manchmal ist Web dabei, manchmal ist App dabei, es hängt immer von der Foundry ab, aber du kannst auch oft mit denen reden. Das ist ja das, was man nicht checkt. Man kann mit Menschen reden und man kann, also, und die freuen sich auch. Also es ist, die freuen sich, wenn du die fragst. Ja, die versuchen eine Lösung zu finden, die gut geht, aber die haben dann oft eine Situation, wo sie einfach zu viele Menschen die es recht machen wollen und deshalb hilft es halt mit so einer allgemeinen Antwort am Anfang. Aber für dein Problem haben die oft immer auch ein Ohr und freuen sich, wenn du dich direkt bei der Foundry halt selber meldest und nicht jetzt bei MyFonts oder sowas in der Art und Weise. Und da, ich meine, du kannst wirklich starten mit Kosten von, ich sage jetzt einmal, 30 bis 50 Euro für eine Website, für einen Schnitt, teilweise für eine Familie um die 90 Euro. Und du bist eigentlich gut für dein Projekt. Manche inkludieren dir Desktop, Web und andere. Das ist immer ein bisschen unterschiedlich und ich habe da so eine Liste an Foundries mit ganz guten Angeboten.
Nachdem wir jetzt die Lizenzen ja besprochen haben und auch das Thema irgendwie mal beendet haben, würden wir zum Abschluss der Folge gerne mit dir mal darüber sprechen, wie du eigentlich arbeitest. Also wie sieht ein Arbeitsalltag bei dir aus? Wie sieht beispielsweise auch bei dir so ein Projekt aus, wenn jemand auf dich zukommt? Wie kommen die Leute auf dich zu? Und was machst du so den ganzen Tag?
Das ist ein bisschen unterschiedlich und kommt immer sehr darauf an, welches Art von Projekt ich mache. Man möge sich ja jetzt denken, dass ich den ganzen Tag nur mit Schriften zu tun habe und das mache. Tatsächlich ist es nicht so, dass ich das nur mal, es nimmt schon einen großen Teil ein. Ich würde sagen, Pimp My Type und die Sachen nehmen schon so 2 Tage die Woche ungefähr ein. Manchmal auch ein bisschen mehr. Und in der anderen Zeit sind halt einfach Kundenprojekte da. Und wenn es jetzt um Pimp My Type geht, da mittwochs tue ich immer den Font Friday vorbereiten, den nächsten. Und das ist so ein Vormittag, also so 3-4 Stunden sind das, wo ich die Schrift
nehme. Das heißt, du bist auch angestellt, du bist auch Selbstständiger, ne?
Ich bin selbstständig, ja, ich bin genau. Immer selbstständig okay. Gewesen, ja genau. Letztes Jahr war, muss ich sagen, auftragstechnisch ganz übel, dafür habe ich sehr viele Videos und Vorträge machen können, aber auftragstechnisch war es wirklich das schlechteste Jahr in 17 Jahren. Und dann habe ich gedacht, was ist los, was geht ab und alles. Und jetzt ist irgendwie komplett das Gegenteil, das ist jetzt die Challenge, dass ich trotzdem noch Sachen machen kann und so weiter. Also das ist sehr, sehr merkwürdig, muss ich feststellen. Aber so, die meisten Menschen kamen immer irgendwie, weil sie mich irgendwo bei einem Vortrag gehört haben, hat man sich halt kennengelernt vor 8 Jahren oder was auch immer. Ja. Und dann gab es irgendwann mal ein Projekt und weil ich vorwiegend bei Developer-Geschichten halt geredet habe, gab es halt irgendwer, die ein Design gebraucht haben. Oder bei UX-Konferenzen halt irgendwer, der ein Design gebraucht hat. Und so haben sich wirklich schöne Zusammenarbeiten ergeben über die letzten Jahre und ergeben sich weiterhin. Also war so meine Hauptquelle an Projekten. Das hat sich jetzt auch ein bisschen angefangen zu ändern über die YouTube-Videos und Sachen. Da kommen jetzt irgendeine kleinere Bank in Washington hat mich letztlich kontaktiert, damit ich ihnen halt so typografische Beratung gebe, weil die halt ein YouTube-Video googeln. Und das ist der Overnight-Success. Da muss man ja nur 4 Jahre lang Content machen und schon kriegst du eine Antwort. Also das sind halt wirklich dann so, wo es langsam kommt. Jetzt hatte ich eine Firma aus Belgien, die auch ein neues Corporate Design gekriegt hat von mir, was sehr typografielastig war, weil da die Anfragen gekommen sind über das YouTube-Video. Und das, da kannst du natürlich nicht planen. Und es kommen langsam so ein paar Dinge rein. Auch jetzt eben so Beratung für Typografie kommt immer wieder rein und UI-Checks. Wenn ich meinen anderen Arbeitsalltag jetzt bedenke, wenn es um Pimp My Type geht, dann ist es eben sehr Sachen anschauen, überlegen, was ist so ein nächster Film, dann Skript schreiben, das Ganze halt filmen, dann schneiden. Also es hängt halt immer da um die Produktionsphase ab. Und bei Kundenprojekten ist es eigentlich so, dass ich je nachdem, wo das Projekt gerade steht, gerade einsteige. Und manchmal ist das am Anfang, manchmal ist das auch am Ende, um nochmal Feedback zu geben. Manchmal starten wir gemeinsam ein Projekt und fangen an und dann sitze ich da und schaue mir oft natürlich die Schrift an. Oft ist die Schrift auch schon entschieden. Das ist auch, da hat man dann nicht immer Einfluss. Ist auch okay, wenn das Branding so ist. Aber oft ist sie auch nicht so eingesetzt, dass es ideal ist. Und da kann man dann einfach nochmal schrauben mit Abständen, Höhen, Zeilenhöhen, Schriftgrößen, solchen Sachen. Da hat man dann schon oft noch Einfluss, um das zu lösen. Ja, also es ist immer sehr unterschiedlich. Ich starte meistens um 8:30 Uhr. Und dann, weil meine Kinder schon im Kindergarten und Schule sind, die bringe ich dann in der Früh mit dem Rad, irgendwie wohnen in so einer kleinen Stadt, das geht irgendwie recht geschwind. Und dann am Abend, je nachdem, meine Frau ist Ärztin und oft ist sie auf Nachtdienst oder Fortbildung oder sonst was. Und so ein bis zweimal die Woche bin ich bei den Kindern ab 14 Uhr. Und dann teilen wir uns das einfach immer so auf, dass wir die Kinderbetreuung haben. Da rede ich auch viel über Schrift mit den Kindern. Wenn ich am Abend dann vorlese, flippe ich komplett aus, weil irgendein Buchstabenabstand nicht geht. Das nervt schon extrem, ja.
Geil. Sehr gut.
Ja.
Das heißt aber am Ende des Tages, du machst auch Corporate Design, habe ich jetzt rausgehört. Du machst du auch tatsächlich, ich nenne es jetzt mal Layouts für Websites oder?
Ja, genau. Stimmt. Ja? Das habe ich nicht beantwortet. Ich mache oft User Interface und App Design. Corporate Design kommt eigentlich gar nicht mehr so oft vor. Das habe ich früher viel gemacht, weil ich es viel spannender fand. Also früher ist als Grafikdesigner fängst du halt an und willst immer alles neu machen. Ihr habt das sicher auch gehabt in der Schule, ja? Dann fangst du mit einem neuen Logo an, willst alles, grüne Wiese, neues Haus, das Beste und so weiter. Du musst das machen und dann erst das und dann erst das und dann bist du fertig und natürlich ist das nicht so, ja? Du fängst halt immer irgendwo dazwischen an und es gibt Dinge, die da bleiben müssen und die schlecht ausschauen. Und ich habe schon Projekte gemacht, wo ich wirklich alles schön gemacht habe. Die Kunden sind gekommen wegen der Website, sie haben ein neues Logo gekriegt und aber keine Website, weil danach ist die Zusammenarbeit zusammengebrochen, weil sie furchtbar war. Und dann denkst du dir, okay, ich mache lieber eine geile Website mit geiler Schrift und geilem Design, mit einem furchtbaren Logo und irgendwann können wir vielleicht das Logo ändern. Also ich bin da auch schon pragmatischer geworden in der Art und Weise. Und ich bin halt immer mehr in das App- und Screen-Design gegangen, weil ich weg von diesen Marketing-Seiten-Sachen wollte. Und ich wollte da wirklich jetzt viel mehr rein in die App-Entwicklung, App-Design. Brewmeister zum Beispiel ist eine Bierbrau-App für Heimbrauer, die ich gestaltet habe. Sehr typografielastig mit riesen Zahlen, wenn du die Stammwürze misst und so. Sehr geil. Und das ist wirklich schön, dass man da das halt dann auch reinbringen kann in der Art und Weise für den Look and Feel, wenn da einfach auch noch nichts da ist oder man sich auch anpassen kann an die bestehenden Sachen.
Sehr cool. Ich glaube, da haben wir einen guten Einblick gekriegt, was du machst, wie dein Tag so aussieht.
Es sieht aus, als hättest du dich jetzt positioniert. Ja, also das heißt, du hast deine Nische gefunden, du machst jetzt digital, du hast gesagt, okay, Print mache ich jetzt als Hobby, sage ich, habe ich es jetzt mal so rausgenommen, ja, also Wine und Design ist eher das Hobby, hobbymäßig noch gewesen, ja, mit dem Etikett und sowas, wenn man jemand anfragt. Und das finde ich total stark, also wenn man halt sagen kann, ich mache genau das, darauf habe ich mich jetzt spezialisiert, darauf habe ich mich fokussiert, bin aber natürlich trotzdem noch offen für wenn es mal irgendwie kommt, aber es ist halt nicht mein Kerngeschäft, ja.
Genau.
Das ist ja auch eine schöne Sache. Genau. Dominik. möchtest du übergehen in unseren letzten Part?
Was ist der letzte Part?
Also für mich wäre jetzt der letzte Part, da wir jetzt gelernt haben, dass der Oliver gerne mit Kunden arbeitet und auch ja gerne mal live irgendwelche Dinge macht, dass wir in unser Logo-Beispiel mal gehen.
Oh. Ich finde, das können wir machen. Ich finde es nur voll gemein für die Podcast-Gäste, die jetzt nichts dazu sehen und ich werde es auch nie zeigen. Aber
ja.
Der Oliver kann uns trotzdem Feedback geben dazu, sehr gerne.
Ich beschreibe.
Und so ein bisschen beschreiben, genau. Was wir gemacht haben.
Wir erzählen auch gar nicht viel dazu. Wir zeigen es vielleicht einfach erstmal. Und du kannst uns ja mal einen Eindruck davon geben, was du siehst und was du vielleicht dahinter vermutest. Und ob auch die Schrift gut aussieht, ja, ist ja auch immer sowas. Also das wäre jetzt beispielsweise auch so eine Frage. Typo ist ja etwas sehr, 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 sehr Subjektives. Ja, also da kannst du ja wirklich wenig sagen. Klar, wenn es jetzt irgendwie eine geschnörkelte Schrift ist, die überhaupt nicht passt, dann ist es natürlich schwierig. Aber ist ja sehr subjektiv in der Front.
Ja, klar, natürlich. So, ich muss mal schauen, wie ich da irgendwie das größer kriege.
Ja, der Dominik zoomt noch ein bisschen rein und dann genau.
Gut, also ich sehe da als ich glaube, es ist so eine Art Pfau oder irgendeine Art Vogel in einem Polygonen-Design. An der linken Seite eine Bildmarke in einem Hexagon ist es dieser polygonhafte Vogel mit einem Dreieck auf dem Kopf drüber, was vielleicht so ein Kamm sein könnte. Danach steht in etwas weitem Abstand in Kleinbuchstaben einer Serifenschrift Anora. Ja, also mein Eindruck von dieser Schrift oder wie ich es jetzt gerade einfach von der Wahrnehmung habe, ist, es fällt auseinander. Also das Spacing zwischen den Wörtern ist recht groß. Und ich habe das Gefühl, ihr habt versucht, wenn man jetzt so schaut, wie groß ist diese Schrift im Verhältnis zu der Bildmarke, also zu diesem Hexagon, dann ist das Hexagon ungefähr die Hälfte von der Schrift. Und weil das ein sehr kurzer Name ist, das Anora, versucht ihr das, glaube ich, irgendwie auszubalancieren, indem es länger macht, damit das vielleicht nicht eingeht neben der Bildmarke. Die Bildmarke könnte ein bisschen kleiner sein, beziehungsweise müsste sie dann aber auch etwas stabiler sein, weil sich dann der Kopf dieses Vogels verlieren würde oder es auflösen würde, weil er zu fein sein könnte. Die Schriftart selbst, die kackt halt ein bisschen ab, weil sie ist irgendwie uninteressant, zu uninteressant für eine Display-Schrift. Und auch wie sie dargeboten wird, also in der Anordnung, die ist halt sehr klein, also die fällt dir auseinander. Und die hat einfach nicht das Gegengewicht zu dieser Fläche von der Bildmarke. Weil das ist, also der Vogel ist einfach komplett schwarz und füllt ungefähr von einem Hexagon die Hälfte aus. Und die Schrift ist dann sehr fein im Vergleich dazu. Also ich denke, da könnte eine Schrift, die mehr Kontrast hat, sinnvoll sein, die vielleicht auch ein bisschen breiter wird schwierig, weil die relativ breit schon ist eigentlich für sich, aber vielleicht noch eine Spur breiter ist und das Spacing einfach reduzieren. Ihr braucht mehr Kontrast auf der Seite. Ja,
das meinst ist du, jetzt dass, so dass die Bildmarke ein wenig abkippt nach links?
Ja, genau.
Ja. Ja. Mhm. Vielleicht noch mal eine kurze Variante, Dominik?
Ah ja, gut, jetzt habt ihr es anders angeordnet. Klassiker, also einfach Mittelachsensatz oder zentriert. Jetzt ist die Bildmarke darüber und darunter der Text. Das funktioniert wesentlich besser. Auch hier ist es so, dass der Text halt mehr kohärent ist, weil das Spacing zwischen den Buchstaben nicht mehr so weit ist. Ihr habt irgendeine Tagline drunter in, ich glaube, Versalien. Ich sehe das extrem klein, deshalb kann ich nicht einmal lesen, was da steht. Und das ist auch das Problem. Weil das wird euch nicht, also das kann niemand lesen. Also da braucht ihr eine stärkere Schrift. Also in Versalien oder Großbuchstaben ist schon okay, aber ihr braucht einfach eine mehr Kontrast in der Schrift. Also jetzt ist es light, glaube ich, und es wäre wahrscheinlich Medium angebracht bis Semi-Bold oder irgendwas in der Art und Weise, damit sich das lesen kann. Schön gesperrt, das ist schon gut, aber also gespaced zwischen den Buchstaben, das passt gut, aber ja. Da würde ich den Kontrast erhöhen und auch die Schriftgröße wahrscheinlich. Auch hier könnte man die Schrift noch größer machen im Verhältnis zum anderen, zur Bildmarke. Mhm.
Heißt, das wäre so eine Variante auch, wo man sagt, okay, die Variante, jetzt hat man es nochmal hier nebeneinander, also mit dem gleichen Spacing. Weiß nicht, ob du den Unterschied jetzt dich dran erinnerst zur ersten Variante, würdest du sagen, das funktioniert schon ein bisschen besser oder?
Es funktioniert schon ein bisschen besser von Spacing der Schrift. Das Problem bleibt trotzdem, dass es an visuellem Gewicht zu dünn ist im Vergleich zum Rest zur Bildmarke. Also es ist nicht ausbalanciert. Du hast links einfach wirklich diesen Schwerpunkt. Jetzt ist die Frage, wenn ihr eure Bildmarke in Farbe setzt und da der Farbkontrast schon geringer ist, dann könnte das vielleicht funktionieren, aber auch da würde ich es nicht riskieren. Also ich denke schon, dass es Sinn machen würde, da eine fettere Schrift zu nehmen. Mhm.
Können wir noch mal ein paar Beispiele mehr zeigen? Keine Ahnung. Ich mache jetzt einfach mal eins auf.
Jetzt habt ihr es in Großbuchstaben geschrieben.
Das fanden wir zum Beispiel, aber das fanden wir furchtbar. Also weil es einfach so gleichgeschaltet aussieht. Also ja, weißt du, schaut, die Gefühl
schaut, ne, viel wie jedes andere aus, Logo. Das stimmt. Ja, absolut. Aber ja, da ist das Thema halt, ja, ihr könntet, ihr sucht ja eher irgendwie, ihr versucht halt irgendwie dieses Eckige aufzugreifen, habe ich das Gefühl, vom Hexagon in der Schrift. Das ist so mein Eindruck oder meine erste Idee. Und ich glaube,
tatsächlich ist schon eine Entscheidung gefallen. Also das muss man auch fairerweise dazu sagen. Ja. Das ist einem schon gefallen.
Ja.
Kann man ein anderes Beispiel zeigen? Dann war es nochmal so.
Ah, okay, da habt ihr es jetzt in einer eher geometrischen Serifenlosen geschrieben, wo das A praktisch ein Kreis mit einem Strich auf der rechten Seite daneben ist. Das funktioniert besser, weil es auch in sich weniger aufregend ist. Also das ist wenigstens bewusst nicht aufregend. Aber auch Steuerberatungskanzlei oder so oder Steuerkanzlei kann man nicht lesen in der Größe.
Mal hier nebeneinander gestellt. Was noch hier?
Ja, das schaut wieder total generisch aus. Ja. Also liegt halt daran, dass du...
Das war wirklich, ja.
Weil
das war tatsächlich der Größe, der Größe, der Große, das war genau unser großes Problem dazwischen. Ja. Es darf nicht zu langweilig sein und es ist aber dann zu langweilig geworden mit verschiedenen Schriften. Ne?
Ja, das ist schwierig. Also auch da würde es halt gut tun, wenn man ein bisschen mehr eine Display-Schrift nimmt, die ein bisschen interessanter ausschaut. Ja, also für diese Art und Weise.
Ja, also wir sehen auch hier wieder, es ist ultra schwierig eigentlich und auch nichts, was man innerhalb von einer Stunde eigentlich entscheidet. Und dass man es eigentlich auch immer mit verschiedenen Personen besprechen sollte. Ist ja auch so ein Thema, User-Testing. Machst du sowas? Ich glaube, du hattest geschrieben nein, gell?
Ob ich User-Testing
auf der Webseite. Nee, also.
Nein. User-Testing habe ich nicht geschrieben, dass ich es nicht. Also ich führe diese Tests nicht durch. Ich finde es gut, wenn Leute User-Testing machen. Also da bin ich voll dafür, alles toll. Ich führe das nicht gerne durch. Ich sehe mich nicht als UX-Designer. Das sehe ich so wie Research. Das mache ich auch nicht. Ich bin da im Visuellen zu Hause. Aber ich finde diese Information total wertvoll und wichtig. Aber was ich schon mache, ist halt Coaching-Calls oder solche Art und Weisen. Das habe ich jetzt immer wieder, eben für die Bank oder für wen auch immer. Die kommen halt damit was und dann gebe ich halt mein Feedback dazu und dann überlegen wir, wie könnte da halt eine Alternative sein in diesem Gespräch oder es wird halt daraus ein Projekt. Das gibt es auch manchmal. Also solche Sachen passieren natürlich schon. Es hilft auch, also ich bin ja nicht so der, ich will ja auch nicht dranpicken und Leuten, ich bin jetzt der Einzige, der das checkt und machen kann. Vielleicht ist es einfach die Information, ich bin ja nicht, ja. Vielleicht ist es einfach die Information, die dir jetzt hilft, eine Entscheidung zu treffen, die besser ist als vorher. Und dann reicht das schon.
Ja, auf jeden Fall. Dann vielen Dank für den Mini-Review hier an der Stelle.
Gerne. Gerne. Auch die Einladung grundsätzlich, ich biete ja für meine auf BIMATYPE auch an, dass ich Reviews mache. Man muss halt konsenten, dass ich das dann teile. Und dann manchmal teile ich es, manchmal mache ich ein Video draus. Dann kriegen Leute halt einfach Feedback zu Fragen in der Öffentlichkeit. Dadurch gibt es halt dann was für alle.
Genau. Ja, mega cool. Also vielen Dank jetzt auch an der Stelle nochmal, dass du das jetzt hier mitgemacht hast. Und ja, es zeigt einfach wieder, wie wichtig Typo ist, wie wichtig sowas wirken kann, wie fundamental eigentlich sowas auch ist, um etwas Gutes entstehen zu lassen. Gerade eine Website mit Lesbarkeit, Accessibility und Co. Das haben wir jetzt tatsächlich heute nicht ganz geschafft, irgendwie das Thema Accessibility auch nochmal mit aufzupacken. Wir hatten tatsächlich auch noch das Thema Mehrsprachigkeit und Kultur irgendwie mit auf unserer Liste, aber aufgrund der Zeit müssen wir einfach nochmal gucken. Vielleicht finden wir ja nochmal zusammen und wir müssen halt doch nach Wien fahren, Dominik. Also irgendwie müssen wir dann halt vielleicht doch da nochmal vor Ort kommen. Genau, und deswegen würde ich sagen, du darfst uns auch gerne übrigens Fragen stellen, wenn du irgendwas von uns mal wissen möchtest. Genau, jetzt hast du die Chance. Ansonsten würden wir sagen, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Und ich habe es vorhin schon in Zwischengesprächen oftmals betont. Ich möchte das jetzt auch nochmal on tape sagen. Es war mega, mega inspirierend. Es ist einfach verrückt, wie sehr man als Frontend-Entwickler dann teilweise doch auch verstaubt ist und vielleicht auch betriebsblind ist an der Stelle und sich vielleicht doch mal wieder mehr auf die Basis der Typografie auch fokussieren könnte, weil damit steht und fällt einfach auch eine Webseite.
Dankeschön. Also ich freue mich total, dass ich da sein konnte. Ich schätze total, dass ihr überhaupt den Biss habt, den Podcast weiterzuziehen. Ich weiß, wie viel Arbeit das ist, einfach sowas auch voranzutreiben und auch wie nachhaltig ihr das jetzt auch schon macht. Also man merkt ihr, ihr seid da wirklich dran, seit schon 1,5 Jahren?
Also einem Jahr.
Schon einige, ja, bis das draußen ist. Nein, aber trotzdem, also das ist schon eine große Marke, die man da erreicht hat. Und wenn es dich inspiriert hat und hoffentlich auch andere, dann freue ich mich total. Was ich abschließend einfach mitgeben möchte, ist, das ist oft so ein Thema Typografie, das total einschüchtert, weil so viele Regeln und so viele Dinge drauf sind, wo man sich einfach denkt, fuck, da kommen die Typografen und erschlagen mich mit ihren 700-Punkt-Gevierten, ja. Und dann erschlagen sie mich einfach mit Bleilettern oder irgend sowas. Aber das ist, alles ist gut. Ich bin auch nicht böse. Niemand ist böse. Mach's einfach beim nächsten Projekt 1% besser, ein bisschen besser, eine Kleinigkeit. Nimm eine andere Schrift, ändere das Tracking, schau auf den Lineart, such dir ein kleines Thema raus. Es gibt zu so vielen Themen jetzt Videos auch und Infos. Such dir einfach das aus, wo du denkst, hey, das finde ich jetzt mühsam. Mach nur das bei dem Projekt und dann machst das nächste Projekt in einem halben Jahr oder ein paar Monaten und dann wird's wieder ein bisschen besser. Also einfach nur bisschen beschäftigen damit, den Newsletter abonnieren, inspiriert sein mit neuen Schriften, wenn dann ein Projekt kommt, da habe ich doch was gesehen vor ein paar Wochen und dann verwendest das und probierst das aus und hab einfach Spaß. Es ist nur Schrift und auch wenn es viel bewirken kann, es macht auch Freude.
Ja, vielen Dank, lieber Oliver, für die inspirierenden Worte, Ideen, Punkte, die wir durchgegangen sind. Wir nehmen auf jeden Fall einiges mit und ich glaube, der Alex hat schon gesagt, wir selber werden uns die Folge nochmal anhören, einfach um das ganze Wissen nochmal aufzusaugen. Also vielen lieben Dank.
Zu schneiden.
Auch dazu, ja. Ja, da lernt auch unser Schnittmeister Beni noch vom Treppenhaus noch ein bisschen was wahrscheinlich. Der wird auch jetzt hier das sich noch 5-mal anhören. Ja, Oliver, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Wir freuen uns tierisch, dich auch irgendwann mal in person zu sehen, wie auch alle anderen unserer Gäste, weil es ist einfach ein Genuss, auch dir zuzuhören. Ich glaube, ich könnte das jetzt irgendwie hier auf Dauerschleife und in Repeat beim Schneiden dann mit mir reinfahren. Es war wieder eine sehr, sehr schöne Folge. Wir hatten viel Spaß und wir freuen uns auf die nächste Folge des Love It. Mal schauen, wer dann kommt. Wir wissen es zum jetzigen Stand noch nicht. Aber es wird mindestens genauso toll wie heute, wenn nicht, ja, nein, es wird genauso toll. Und aber Oliver, du hast die Latte hochgehängt. Du hast die Latte hochgehängt. Es ist ein Genuss, dir zuzuhören. Bis dann, ich komme ins Schwafeln. Adieu, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Alex Böhner und das war der Love It Podcast. Tschüss.
Ciao.